Einmal mehr ganz herzlich willkommen zu meinem Leiter-Podcast. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um in dein Leben zu investieren. Ich komme frisch zurück aus einem 5-wöchigen Sabbatical und konnte nebst Sport und vielen anderen Dingen vor allem lesen. Und aus 2 Büchern möchte ich dir heute einige Dinge mitgeben. Hoffe, es hilft dir. Und wenn es dir gefällt, gib es doch auch anderen weiter. Ganz herzlichen Dank.
Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten.
Ja, aus diesem Sabbatical einige Gedanken zu der Literatur, die ich lesen konnte. Habe natürlich nicht nur gelesen, habe viel Sport gemacht, war am Kitesurfen, am Rennfahrradfahren, habe Wanderungen gemacht. Und gerade die letzten beiden Sportarten, da kann man herrlich auch beten, mit Gott unterwegs sein. Habe viel Zeit gehabt auch zum Gebet, zum Lesen der Bibel, aber eben auch um Bücher zu lesen. Man sagt ja, every leader is a reader. Und ich möchte von demjenigen, der mir die Bücher empfohlen hat, Dr. Markus Koch, kurz ein Zitat noch bringen. Er sagte zu seinen Studenten einmal, nein, man muss nicht lesen. Kein Leiter muss lesen. Aber es ist schade, wenn ein Leiter in seiner Entwicklung stagniert, weil er nicht liest. Und ich denke, es ist ein gutes Zitat. Nun, nebst 2 Krimis und einem Drama habe ich natürlich auch etwas schwere Literatur gelesen, aber gewinnbringende Literatur. Eins der Bücher, das war von Rüdiger Maas, Generation lebensunfähig, über die Generation Alpha und den Einfluss der Millennials und der Generation Z auf ihre Kinder, auf die Alphas. Dann Richard Bohren, Predigtlehre. Und von Helge Stadelmann und Stefan Schweier, Praktische Theologie. Und über die letzten beiden Bücher würde ich gerne ein paar Dinge hier auch sagen. Ein paar Dinge zu einem Buch-Review. Ich möchte es mal so sagen. Ich möchte aus jedem Buch so meine 5, 6 Wins herausschälen, die mit dir teilen, selbst wenn du das Buch nie liest. Vielleicht kann es dir ein Gewinn sein. Das Zweite, natürlich das Kritisieren, das werde ich nicht ganz unterlassen, aber vielleicht mehr im Sinne von, was ich mir gewünscht hätte. Und so möchte ich gleich einsteigen mit euch ins erste Buch von Rudolf Bohren, Predigtlehre, ein Buch mit 600 Seiten und ich weiß nicht, gefühlt 1 Million Fußnoten. Kurzbetrachtung, an wen ist das Buch? An wen richtet sich das Buch? Sicher an alle, die ihre Predigtkompetenz vertiefen wollen. Jemand, der es kurz und knackig haben will, so nach dem Motto Get Abstract, oder dann machst du dir lieber irgendwie auf ChatGPT eine kurze Buchzusammenfassung, wenn du nicht gerne lang liest. Du bist nämlich dann sicher bei ihm an der falschen Adresse. Wie gesagt, ein Buch mit unerschöpflichen Literaturangaben. Und was mich so berührt hat in dem Buch, und jetzt komme ich bereits einleitend in ein paar Wins hinein, das ist der Schwerpunkt des Buches, nämlich die Predigt als Wunder zu sehen und den ganzen Prozess, das heißt von der Vorbereitung bis dann auch zur Weitergabe der Predigt, als ein Werk Gottes auch zu sehen, wo Gottes Geist hineinkommt und jedes Mal auch ein Wunder an den Herzen, am Prediger und an den Zuhörern vollbringen will. Was sind meine Wins aus dem Buch? Obwohl er natürlich ein schwerer Theologe ist, fängt er gleich an damit, und es hat mich neu begeistert, nämlich, dass der erste Win eine Leidenschaft fürs Predigen. Bohren sagt, eigentlich geht es darum, ein Feuer anzuzünden, jedes Mal, wenn man auf der Kanzel steht. Wurde dann ein bisschen kritisiert auch dafür, dass das vielleicht für eine seelsorgerliche Predigt nicht unbedingt gilt. Aber ich denke, ohne Zweifel ist es so, wenn man die Leidenschaft nicht spürt des Predigers für das, was er weitergibt, dann ist wirklich die Frage, sind das die Worte Gottes gewesen? Ein zweiter Win war dieser Begriff Namenpredigt. Und der habe ich zuerst gar nicht verstanden, was er damit meint, bis mir es dann klar geworden ist, Namenpredigt bedeutet, es geht in jeder Predigt darum, den Namen aller Namen, den Namen Jesus wirklich groß zu machen. Und wir würden sagen, christuszentrisch predigen, oder er nennt es eben die Namenpredigt, ganz, ganz, ganz wichtige Einsicht in die Predigt. Und ich denke, es ist gut, jeder, der verkündigt, auch eine kleine Andacht mal schreibt, im Zentrum dessen, was wir verkündigen, geht es um den Namen von Jesus. Ein dritter Win. Ich würde fast sagen, jetzt muss ich etwas flexen mit dem Begriff, wie die Jungen jeweils sagen würden. Aber das ist der Begriff theonome Reziprozität. Er kommt eigentlich nicht von ihm, aber er hat ihn wirklich publik gemacht, groß gemacht. Und dieser Begriff theonome Reziprozität ist eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Ermutigung für jeden, der am Wort Gottes dient. Nämlich, es geht um die Wechselwirkung zwischen Gott und dem menschlichen Handeln. Nämlich, dass Gott sich auf seine Art einlässt, zusammenzuarbeiten mit uns Menschen. Und wir würden vielleicht heute etwas anders sagen, Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Hier ist einfach der theologische Ausdruck dafür. Etwas Viertes, das ich mitgenommen habe, das war seine ganze Ausführung zum Begriff Meditation. So nochmal die Erinnerung daran, Psalm 1 ist eigentlich gar nicht der erste Psalm gemäß den Ausführungen des Neuen Testamentes, sondern eigentlich die Einleitung in die Psalmen. Und gerade Psalm 1 macht das so ganz, ganz herrlich stark, dieses sich einlesen, einmeditieren, nachsinnen, dieses hebräische Wort, das da gebraucht wird, geht ja zurück auf einen Löwen, der knurrt über seiner Beute oder eine Taube, die gurrt oder girrt, je nachdem, ob man im süddeutschen oder norddeutschen Kontext unterwegs ist. Und dieses sich Zeit nehmen, nachsinnen über den Text immer wieder lesen, bis der Geist Gottes wirklich hineinkommt und man merkt, Herr, jetzt wird aus diesem Text eine Botschaft für mich, ich fange an, den Text zu ergreifen. Das dürfte ohne Zweifel wie kaum etwas anderes dann auch zu lebensverändernden Predigten führen. Ein fünfter Win aus seinem Buch ist das ganze Thema der Gottesfurcht. Ein Zitat von ihm, die Furcht vor dem kommenden Richter reißt die Predigt nach vorne. Und er sagt sehr schön, dort wo das fehlt, dass eines Tages ein Gericht da ist, wird die Predigt eigentlich belanglos. Dann geht es nur noch um Lebensverbesserung, aber es geht ja um eine ewige Wahrheit, dass Gott uns durch Jesus vor dem ewigen Gericht retten will. Und er sagt so schön, Gottesfurcht vertreibt die Furcht. Die Furcht nämlich vor Menschen, die Furcht auch zu versagen. Wer Gott fürchtet, der fürchtet das einzig Richtige. Und er sagt so schön, Gottes Furcht befreit und führt darum zur Freude. Also Gottes Furcht bleibt nicht irgendwo in einem, was weiß ich, andächtig, angstvollen Zustand oder sowas, sondern bringt durch diese Befreiung, weil man Gott fürchtet, in die innere Bestätigung hinein, Gott zu gefallen und damit auch zu einer großen Freude. Fand ich sehr stark. Und dann ein etwas krasser Begriff, er nennt es die exorzistische Predigt. Und es geht eigentlich darum, und dass er sagt, die Predigt durch den Namen, über alle Namen, muss doch dorthin führen, dass Menschen befreit werden von den Mächten der Finsternis. Und ohne dass man jetzt vielleicht nur im eigentlichen Sinn an Dämonenaustreibung geht, geht es darum, den Teufel immer wieder, das Böse immer wieder, das Dämonische im Leben der Menschen auch offenbar zu machen, klar zu machen und die Menschen in die Freiheit zu führen. Er sagt, ohne dieses Machtwort des Namens von Jesus, das eben das Böse vertreibt, bleibt die Predigt ohnmächtig. Ganz, ganz stark. Nun, was hätte ich mir vielleicht noch etwas gewünscht, kritisiert muss auch werden. Ich denke, es ist eigentlich schade, ist das Buch so umfangreich geworden. Ich denke, es wird ein Grund sein, warum viele Prediger es leider nicht lesen werden. Und ich denke, was dem Buch etwas fehlt, in meinen Augen, der eine Gemeinde leitet, ist die eigentlichen Absichten mit der Predigt. Was soll geschehen durch die Predigt? Wohin soll das Evangelium den Zuhörer eben auch führen? Und ich denke, da ist die Bibel sehr, sehr umfassend und sagt einige Dinge dazu. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wer predigt, sollte nicht nur Gottes Wort ja gerecht werden, im Sinne von, um was geht es, sondern die Ziele Gottes für den Menschen, die Ziele Gottes für die Weltgeschichte vor Augen haben. Und da denke ich, da könnte etwas nacharbeiten. Nicht schaden, nun, Rudolf Bohren lebt nicht mehr. Aber wenn man das im Auge behält, ein super, super Buch. Wem empfehle ich es? Jedem Pfarrer. Und ich würde am liebsten sagen, jedem liberalen Pfarrer mal von einem seiner Kollegen zu hören, dass vielleicht die liberale Theologie nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und sonst grundsätzlich jeden Priester und Pastor. Ich empfehle es allen, die ihre Predigt oder auch Andachtskompetenz vertiefen möchte. Jeder grundsätzlich, der Freude hat am Wort Gottes, wird durch dieses Buch gestärkt werden. Wem empfehle ich das Buch nicht? Leuten, die keine Zeit haben zum Lesen. Ich sage mal so, die sich keine Zeit nehmen zum Lesen. Ich würde es auch niemandem empfehlen, der anfängt zu predigen. Da gibt es wesentlich zugänglichere Literatur als sein Buch. Auch Leute, die die Grundlagen der historisch-kritischen Methode nicht kennen oder auch die Grundzüge und den Hintergrund der liberalen Theologie, die werden in verschiedenen Passagen nicht Gewinn aus dem Buch ziehen können. Ja, dieses Buch, ein ganz, ganz beeindruckendes Werk von Bohren. Das zweite Buch, das ich euch kurz vorstellen möchte, das kommt von Helge Stadelmann und Stefan Schweier, ein Buch über praktische Theologie. Und das unterscheidet es eben auch von der systematischen Theologie. Und vielleicht ganz kurz aus ihrer Zielsetzung zusammengefasst, es geht dabei nicht in erster Linie um aktuelle Gemeindemodelle, die sie vorschlagen, sondern sie versuchen vielmehr eine historische und aktuelle Betrachtung von Gemeindearbeit zu geben und gerade die Gemeindearbeit im Lichte der Bibel zuerst unter die Lupe zu nehmen und dann aber auch im Sinne von anderen Wissenschaften, der Psychologie und anderen, der Kommunikationswissenschaften etc., der Missiologie und so weiter, eben unter die Lupe zu nehmen, zu evaluieren und dann auch Empfehlungen zu geben. Meine Wins aus dem Buch hier, erstens, die Erkenntnis, dass Evangelisation und Mission immer wichtig waren. Schon seit 2000 Jahren ist im Missionsbefehl von Jesus, aber im Rahmen unserer säkularisierten Gesellschaft im 21. Jahrhundert muss dieses Thema der Evangelisation und Mission viel stärker in den Fokus des Gemeindebaus und der Gemeindepraxis rücken. Fand ich sehr, sehr stark. Dann auch ihre Erkenntnis, dass es darum geht, auch gerade in diesem Auftrag zu unterscheiden. Es geht um eine zielgruppenorientierte Evangelisation. Das heißt, wen habe ich vor Augen? Dort sehr spezifisch auch Menschen zu dienen, altersgerecht, kulturgerecht und so weiter. Aber auf der anderen Seite alles daran zu setzen, dass wir integrative Gottesdienste feiern können, wo jung und alt gemeinsam Gott loben, wo verschiedene Kulturen auch zusammenkommen, dort eben integrativ zu sein. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Unterscheidung. Gerade auch für die Gemeindepraxis. Und muss sagen, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, auch bei uns. Wir haben gemerkt, evangelisieren tun wir auch im Kontext von Kulturen. Die Latinos bei uns, Internationals, ticken etwas anders im Bereich der Evangelisation als die Deutschsprechenden. Das ist gut zu wissen. Und trotzdem feiern wir gemeinsam auch Gottesdienste in den verschiedenen Sprachen, aber auch in deutscher Sprache und haben in jedem Gottesdienst Leute aus verschiedenen Kulturen dabei. Dann ein dritter Win, das über etwas über soziale Arbeit, nämlich, dass die soziale Arbeit vom christlichen Wort begleitet sein muss, wenn sie christlich sein soll. Soziale Arbeit ohne christliches Wort ist keine christliche diakonische Arbeit. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll, ich denke auch gerade für die Arbeiten. Und ich denke, das ist ja auch gerade die Chance von Kirche im Gegensatz zum Staat. Sind wir ganz offen, unser Staat kann im Bereich der Diakonie, der Gesundheitswesen, Sozialwesen, kann Dinge tun, die die Kirche unmöglich auch finanziell stemmen kann. Aber die Kirche kann Dinge hineinlegen in diese Bereiche, die nur die Kirche geben kann. Und dann denke ich, war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann vielleicht noch etwas zur Musik im Gottesdienst. Und Sie sagen es ja eigentlich sehr, sehr schön. Es gibt ein Mandat für zeitgenössische Anbetungsmusik. War ja interessant, als auch Martin Luther damals schon Volkslieder vertont hat, oder die Vertonung der Volkslieder genommen hat und daraus mit dann eben auch christliche Texte hineingeschrieben hat, um in der Kirche zu singen, damit sie die Leute eben auch kennen. Ist heute etwas schwieriger mit den ganzen Copyrights, auch auf den Liedern, aber grundsätzlich zeitgenössische Musik. Und Sie sagen sehr gut, trotzdem sollte man nicht ganz auf die frühen Klassiker verzichten und bringen eine sehr, sehr gute Argumentation dazu. Für die habe ich jetzt nicht Zeit. Wer sie kennen will, sollte das Buch natürlich kaufen und lesen oder ausleihen. Noch weitere Wins. Was ich sehr, sehr stark fand, war auch dieses Kapitel mit der Auseinandersetzung von Gemeindemodellen. Und sie zeigen eigentlich auf, was zu trendig ist, wird langfristig nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite Gemeindemodelle, die sich nicht anpassen an Entwicklungen der Zeit, das werden Gemeinden sein, die sterben werden. Und hier geht es sicher darum, eine gute Balance zu finden, ich sage mal, zwischen dem alten kostbaren Gold der Geschichte und der Erfahrung auch und auch des Wortes Gottes und auf der anderen Seite wirklich auch am Puls der Zeit zu sein und in diesen zwei Polen immer wieder auch die notwendigen Akzentuierungen zu machen. Dann, das fand ich auch interessant, er sagt, hey, warum lernen Pastoren nicht von den Schauspielern, die auf Bühnenauftritte sich vorbereiten? Und zwar natürlich nicht im Sinne einer Show für uns, sondern damit dieses innere Ergriffensein, die Botschaft, die wir tragen auf dem Herzen, gerade auch für die Verkündigung, das, was wir tun in Gottesdiensten, was wir tun in der Gemeindearbeit, diese Leidenschaft, die sie übrigens auch von Bohren aufnehmen, wie kann man das eben auch nicht nur verbal, sondern auch äußerlich vermitteln, dass Botschaft und ich sage mal Handarbeit, Körperarbeit irgendwo in einem guten Einklang sind. Das dachte ich, fand ich noch spannend. Nun, was hätte ich mir gewünscht? Auch hier muss etwas kritisiert sein. Wenn ich daran denke, dass über 90% aller Kirchen weltweit von einem Pastor geleitet werden, der teilzeitlich oder hauptamtlich angestellt ist und auch große Kirchen letztlich dann von Pastorenteams geleitet werden, denke ich, wäre hier eine Überarbeitung des Kapitels der Kybernetik. Kybernetik kommt ja aus der Nautik, das heißt jemand, der etwas steuert, damals ein Schiff oder so. Das heißt zur Leitung der Gemeinde, das hätte ich sehr, sehr stark gefunden, weil doch auch die Ergebnisse auch über Gemeindebau zeigen, dass die Leitung einer Kirche ganz, ganz zentral ist für das, was nachher eben auch in einer Kirche geschehen kann, nebst dem Wirken des Heiligen Geistes. Und dann denke, da könnte man etwas mehr ausbauen. Oder man kann ja auch gewisse Leiter-Podcasts hören, die manche Dinge ergänzen. Dann habe ich gedacht, dass das Kapitel über Diakonie ist sehr umfassend, bleibt aber letztlich irgendwo auch im Sinne auch der Gemeindepraxis für mich fast zu sehr auf der abstrakten Ebene. Es ist umfassend, es ist mehr als überwältigend. Am Schluss habe ich aber so viele Fragezeichen gehabt im Sinne von, ja, was lohnt sich jetzt? Was kann eine Gemeinde tun? Was keine Gemeinde tun kann, ist alles tun. Und wie kommt man da hin? Da denke ich, da könnte etwas mehr Praxis sehr helfen. Vielleicht, was ich mir noch gewünscht hätte, dass im letzten Kapitel über Religionspädagogik, dass man dort etwas umfassender nachgeforscht hätte. Ich fand es zu einseitig, zu stark auf Deutschland und Österreich fokussiert, wo man einfach per Definition ausgeht, dass religiöser Unterricht in Kirchen christlicher Unterricht ist. Und ich meine, im 21. Jahrhundert kann man das so nicht mehr postulieren, wo wir viele, viele Religionsgemeinschaften haben und trotzdem der Einfluss und eben auch die Weitergabe des christlichen Gedankenguts, gerade auch in Schulen, in der Pädagogik, da ein paar praktische Hinweise, denke ich, wie so etwas geschehen könnte, das würde dem Buch sehr, sehr gut tun und auch vielen Gemeinden und vielleicht auch Menschen, die sich dort von Gott auch gebrauchen lassen, im Schulwesen auf eine, ich sag mal, auch clevere, faire Art, den christlichen Glauben auch weiterzugeben im Religionsunterricht. Ja, wer sollte das Buch lesen? Ich denke, jeder Pastor sollte dieses Buch mal in seinen Händen gehabt haben und idealerweise vielleicht sogar als Referenzwerk behalten, weil ich denke, auch das Kapitel zur Kybernetik, auch wenn ich es vorher kritisiert habe, ich würde das Kapitel allen Gemeinden und ihren Vorständen wirklich empfehlen, das mal zu lesen oder auch die Kapitel über den Kinderbereich in einer Gemeinde. Warum nicht diese Kapitel wirklich den Mitarbeitern geben einen guten Überblick, inklusive auch einer Religionspädagogik, das heißt, wie entwickelt sich der Glaube eines Kindes. Ich denke, da würde jeder Kinderbereich nur gewinnen, wenn die Mitarbeiter diese paar Seiten aus dem Buch lesen würden. Da gibt es auch ganz tolle Gedankenanstöße für die Praxis. Pastorinnen und Pastoren, die sagen, ich habe keine Zeit, 600 Seiten zu lesen, aber vielleicht die Hälfte würde ich schaffen, die könnten wenigstens Teil 2 und 3 des Buches lesen. Wer diesen praktischen Teil des Buches liest, im Hören auf den Heiligen Geist, ich bin überzeugt, der wird Anstöße durch Gottes Geist in seinem Herzen wirklich erfahren, für sich selbst und für die Gemeindearbeit, eben für die praktische Theologie. Super, also ich bin wirklich sehr gesegnet worden durch beide Bücher, möchte sie, so wie ich es gesagt habe, auch empfehlen. Nicht jedermanns Ding, diese zu lesen, aber einzelne Passagen oder sonst vielleicht die Wins mitzunehmen. Vielleicht ganz kurz auch zum Schluss ein Gedanke, der mir so kam, jetzt wo ich so viel gelesen habe. Man kann ja auch Dinge lesen und dann eben auch alles vergessen. Und ein Review für ein Buch würde sehr, sehr helfen, Dinge auch mitzunehmen. Und vielleicht findet der eine oder andere hier aus dem Podcast auch die Struktur, die ich gewählt habe, hilfreich. Ich möchte sie dir noch mal ganz kurz aufzeigen. Erstens eine Kurzbetrachtung, worum geht es eigentlich in dem Buch? Warum sich das nicht kurz aufschreiben oder halt Copy-Paste vielleicht vom Hardcover, die Rückseite hat manchmal gute Übersicht über das Buch, worum es geht. Das zu kennen. Dann die Wins. Hey, wenn du ein Buch liest, schreib doch deine 2, 3, 4, 5, 6 Wins auf, weil die helfen dir nachher unter Umständen sogar wieder mal zurückzugehen, was nachzulesen. Dann auch kritischer sich mit dem Buch auseinanderzusetzen, wofür würdest du es nicht gebrauchen? Und viertens, eine Empfehlung für andere. Wenn du Leiter bist und du bist gesegnet worden durch ein Buch, durch Literatur, warum gibst du nicht gewisse Artikel oder gewisse Textpassagen auch anderen weiter? So bist nicht nur du gesegnet, sondern auch andere, die es hören. Ja, ich bin am Schluss von diesem Podcast. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen den Speck durchs Maul ziehen dürfen oder dich wenigstens etwas glustig gemacht. Das hoffe ich, dass mir das gelungen ist. Sei es für diese Bücher, sei es generell einfach auch zu lesen. Wer von anderen hört, der wird selbst gesegnet. Und wir machen uns manchmal Gedanken, die uns selbst nicht kommen würde. Und das ist ein großer Gewinn in der Leiterschaft. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bitte, wenn es dir geholfen hat, gib's doch weiter. Sende jemandem den Link für diesen Podcast. Gottes Segen.
Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.